wir produzieren nicht nur Kaffee zum Verkaufen, damit wir halt als Unternehmen kommerziell tätig sein können und gewinnmaximiert arbeiten, sondern wir wollen ein Gefühl von Lebensstil vermitteln.
Wirtschaft Düsseldorf am Platz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf Unplugged eine neue Stimme bekommen hat.
Hallo und herzlich willkommen zu Wirtschaft Düsseldorf Unplugged. Mein Name ist Markus Gerhards vom Rotonda Business Club. Und ich weiß ja nicht, wie es Ihnen frühmorgens so geht. Im Hause Gerhards, da entscheidet schon der erste Kaffee, ob das ein guter oder ein eher schlechter Tag wird. Meine Frau kann da übrigens sehr deutlich werden, wenn ich mal wieder gepatzt habe. Und ich habe mir sagen lassen, dass es selbst Kolleginnen bei ihr im Büro gibt, die weiche Knie haben, sobald sie die erste Tasse Kaffee in die Hand nimmt und ihr Urteil fällt. Warum erzähle ich das? Weil es bei uns heute um Kaffee geht, um das schwarze Gold, das längst zum Ingetränk geworden ist. Und ich habe noch den schönen Spruch im Ohr, draußen nur Kännchen. Das gehört Gott sei Dank der Vergangenheit an, immer mehr. Das Geschäft mit der Kaffeebohne, das boomt und vor allen Dingen im urbanen Raum, da sprießen kleine und mittelgroße Privatröstereien aus dem Boden. Das ist quasi der Gegenentwurf zur Massenrösterei der bekannten großen Marken, die wir alle kennen. Ja, ein Name in Düsseldorf, der dabei auf jeden Fall genannt werden muss, das ist Bazaar. Allerdings, und das finde ich besonders spannend, ist der Gründer Aydin Kiriçi nicht etwa auf den Kaffee-Hype der letzten Jahre aufgesprungen. Das Bazaar-Café, das gibt es bereits seit 1996 und naja, das ist eigentlich eine Zeit, da war wahrscheinlich das Exotischste in deutschen Kaffeetassen der Espresso und da hat sich doch viel getan seitdem. Das war 1996, die Gründung des Cafés. Ein Jahr später gab es die erste eigene Röstung und noch ein Jahr später sogar die erste eigene Espresso-Maschine. Und 2014 folgte dann der Umbau einer ehemaligen Keramikfabrik im Neusser Hafen zur eigenen Rösterei. Inzwischen bedient Bazaar im ganzen Land Gastronomie, Hotellerie, Fachhandel, natürlich Privatkunden wie mich und dich und jeden, der gerne einen Kaffee haben will. Es gibt ein Maschinenmuseum, es gibt einen Gerätefachhandel und natürlich nach wie vor das Kaffeehaus in der Altstadt. Übrigens mit Bänken und Stühlen ganz konsequent aus eigener Produktion. Finde ich auch total toll und spannend. Ich freue mich sehr, dass heute Dennis Duck bei mir ist. Hallo Dennis.
Guten Tag. Freut mich auch sehr, dass Sie mich oder uns eingeladen haben, mit Ihnen rund ums Thema Kaffee mal sich zu unterhalten.
Das machen wir auf jeden Fall. Jetzt muss ich aber als erstes mal wissen, was für einen Kaffee hast du heute Morgen getrunken?
Einen doppelten Espresso. Das ist bei uns im Haus das Standardgetränk. Damit fängt der Tag an, damit wird der Tag am Leben gehalten. Und damit gehen wir auch zu Bett. Also ein doppelter Espresso mit einem Schuss Zucker ist für uns das flüssige Gold.
Okay, man kann also auch mit doppeltem Espresso abends noch einschlafen, das ist gut zu wissen. Wir wollen über Kaffee reden und es gibt so viele Fragen. Ich bin selber leidenschaftlicher Kaffeetrinker, deshalb interessiert mich da natürlich ganz viel. Dennis, vielleicht kannst du am Anfang mal beschreiben, ich habe das eingangs gesagt, das ist ja auch so ein Hype, ne? Es gibt den, irgendwann gab es Hype um Burgerläden und einen Hype um Bierbrauereien und Kaffee ist auch so ein Thema. Wie erlebt ihr das? War Kaffee nie weg? Für euch wahrscheinlich nicht, oder?
Also Kaffee ist schon immer ein Thema bei dem Deutschen sowieso gewesen. Vor allem früher, sage ich mal, in den 80er, 90er Jahren der Instant-Kaffee oder der Filter-Kaffee, das war das Getränk und diese italienischen Kaffeehäuser, diese Gastronomie, die gab es ja damals noch gar nicht. Und in den 90ern, sagen wir mal Mitte 90er, Anfang 2000er, fing der Trend ja erst an, dass man sich auch in eine Gastronomie setzt, dass man einen Espresso aus dem Siebträger trinkt und halt eben nicht aus dem Filterkaffee den Kaffee trinkt. Und der Trend, der hat sich immer wieder mal durchgesetzt und hat sich aber auch eine Zeit lang wieder verloren. Momentan kommt er aber wieder sehr, sehr enorm zurück, vor allem in den Privathaushalten. Viele sind mittlerweile darauf aus, auch zu Hause nicht mehr den Filterkaffee zu trinken, sondern auch zu Hause die Qualität mit dem Siebträger sich zu leisten.
Hm. Kannst du mal beschreiben, in welchem Spektrum ihr unterwegs seid, wer eure Kunden sind? Ich kann als Privatkunde ja bei euch Kaffee kaufen für meine eigene Maschine zu Hause. Ich kann natürlich bei euch einen Kaffee trinken kommen, einfach in der Altstadt. Aber ihr beliefert ja auch, ich sag mal, Gastronomie, Hotellerie. Wie sieht das genau aus? Wer sind eure Kunden?
Also dadurch, dass wir 1996 unser Café gegründet haben, beziehungsweise es war ein Espresso-Maschinen-Fachhandelgeschäft, woraus sich dann halt eben die Gastronomie kristallisiert hat, beziehungsweise wo wir reingewachsen sind, dadurch, dass die Leute vor Ort bleiben wollten, verweilt sind und wir dadurch dann halt eben in dieses ganze Thema, wie gesagt, reingewachsen sind, haben wir auch die Erfahrung, Gastronomien nach ihren Wünschen und Bedürfnissen zu beliefern. Wir wissen meistens eher, was der Gastronom braucht, als der Gastronom selber. Und dadurch war halt die Gastronomie schon immer unser Stammbein. Wir wussten immer, wie wir die Gastronomen unterstützen können, um ein erfolgreiches Geschäft führen zu können, was dann halt auch eben langlebig ist. Uns gibt es jetzt seit 25 Jahren und wir wissen halt durch unser eigenes Kaffeehaus, wie der Hase sozusagen läuft. Durch die Gastronomie hat sich dann irgendwann halt eben auch der Fachhandel kristallisiert, dass wir unsere Kaffeebohnen, Maschinen und auch an die Privatkunden verkaufen können. Und am Anfang haben wir noch den Kaffee nach unseren Wünschen produzieren lassen und seit 2014 rösten wir den Kaffee selber bei uns in Neuss. Und da kann jeder vorbeikommen, der möchte, sei es der Gastronom, der Großhändler, der Einzelhändler, die Privatleute, da haben wir eine offene Tür für jeden.
Dennis, kannst du mal erklären, wo eigentlich bei euch der Kaffee herkommt und wie das auch funktioniert? Also fahrt ihr, ich sage jetzt mal nach Brasilien, keine Ahnung, ob ihr Kaffee aus Brasilien habt, aber fahrt ihr hin, guckt euch das vor Ort an, kauft da ein oder läuft das über einen Großhandel? Wie funktioniert der Kaffeeeinkauf?
Also unser Kaffee kommt hauptsächlich aus dem südamerikanischen Teil. Brasilianische Bohnen ist auf jeden Fall auch mit dabei, weil die Brasilianer mit die beste Rohbohne haben, unserer Meinung nach. Sei es jetzt ein Yellow Bourbon, den wir vertreiben, was ein unglaublich toller Espresso-Kaffee ist. Und es ist ein Naturprodukt, das muss man halt wissen. Und ein Naturprodukt, da kommt es immer auf die Qualität an. Man kennt es von Tomaten, Orangen oder was auch immer. Es ist die Qualität, die am Ende über das Produkt, was in der Tasse landet, aussagt. Und wir selber reisen nicht mehr in die Herkunftsländer. Dafür haben wir halt unsere Rohkaffeehändler, unsere Partner, mit denen hat man ja lange Verträge, beziehungsweise die wissen, was sie machen. Und wir haben mittlerweile so gute Partnerschaften und ein Vertrauen in unsere Händler, dass wir genau wissen, die verkaufen uns eine gute Qualität, wo aber auch nicht der Bauer, der dann in den jeweiligen Ländern ist, ausgebeutet wird. Bei uns sind es hauptsächlich Mikroplantagen. Ganz kleine Plantagen, wo wirklich noch die Bohne selber im Fokus steht und nicht der Kommerz. Und es kann auch mal bei uns vorkommen, dass der Bauer in diesem Jahr halt die Bohnen schon verkauft hat und wir an die Bohnen nicht mehr rankommen, weil es halt wirklich kleine, kleine Plantagen sind. Und das alles läuft über Hamburg. Der Hamburger Hafen ist halt der größte in Deutschland. Über Hamburg beziehen wir dann halt unseren Rohkaffee. Dort sind die riesengroßen Kaffeelager und unsere Handelspartner.
Wie viel Kaffee kauft ihr eigentlich ein? Kannst du da mal eine Größenordnung geben, damit man ein Gefühl bekommt?
Also wenn wir mal eine Bestellung machen, läuft nichts unter, was kann man da sagen, 18 Paletten. Auf 18 Paletten sind circa 10 Säcke. 10 Säcke à 70 Kilo kann man hochrechnen, Wie viel bei einer Rohkaffee-Lieferung mal ankommen kann. Das ist schon eine Menge, aber auch nicht viel im Verhältnis zu anderen Herstellern. Wir sind eine mittelständige Rösterei. Wir sind ein bisschen größer als die kleinen, aber noch lange nicht so groß wie namentliche Röster, die ja deutlich größere Kapazität haben.
Wie ist das bei euch eigentlich mit den Lieferketten? In vielen Bereichen hat man ja in den letzten Monaten verstärkt Probleme, einfach an die Rohstoffe auch ranzukommen. Also beim Bau ist es das Bauholz oder der Stahl. Wie ist es bei euch? Ist es schwieriger geworden, an Kaffeebohnen, an den Rohstoff Kaffee ranzukommen?
Man merkt den Wandel auf jeden Fall, aber mehr im Preis. Also wir kamen noch nicht dazu, dass es eine Rohbohne eventuell nicht gab, aus Gründen, die neu wären, sondern das sind die bekannten Gründe. Es gibt halt momentan keinen, da die Plantage keinen mehr hat. Aber dass wegen dem Rohstoffmangel, dass kein Kaffee mehr produziert, also geerntet wird, das haben wir so noch nicht. Es wird einfach nur viel, viel teurer. Und das merkt man enorm. Vor allem, wenn man dann früher, sagen wir mal, 4 Euro bezahlt hat, 3 Euro bezahlt hat und jetzt für einen Rohkaffee das Kilo 6-7 Euro zahlt. Das merkt man schon. Das wird auch der Endverbraucher merken.
Dennis, du hast eben gesagt, es kommt natürlich auf die Qualität des Rohstoffs an, der entscheidet, was für ein Produkt hinten rauskommt. Klar, das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Aber es wird ja auch noch andere Kriterien geben, die da entscheidend sind und die einfach dann auch einen Unterschied machen. Also was unterscheidet eure Röstung, euren Kaffee von dem anderer Hersteller, auch von kleineren oder mittleren Röstereien vielleicht?
Also man kann es so beschreiben, wenn man jetzt ein und dieselbe Bohne von ein und derselben Plantage nimmt und auch von derselben Ernte und man gibt diesem Rohkaffee 2 verschiedenen Röstern, dann hat jeder Röster sein Röstprofil, nachdem er röstet. Die Temperatur, die Länge, wie lange ist der Kaffee in der Temperatur drin, welches Röstverfahren wird verwendet. Wir rösten zum Beispiel in einer italienischen Trommelröstung, das sind die Probat-Maschinen, das ist ein deutscher Hersteller. Und ein italienisches Verfahren. Also man röstet den Kaffee so gesehen sehr langsam bei niedriger Temperatur und schont ihn dadurch, dass er halt eben nicht verbrennen kann. Und wir beispielsweise rösten relativ dunkel und das gibt dem Kaffee einfach sein Aroma.
Und dunkelrösten heißt, man röstet länger dann, richtig?
Dunkelrösten bedeutet, man röstet ihn ein bisschen länger und geht mit der Temperatur ein bisschen höher. Also man muss dann eben gucken, man kann sich das vorstellen, wie wenn man Mandeln brennt beispielsweise, selber zu Hause im Backofen. Da hat man ja auch die Kontrolle darüber, wie lange lasse ich sie im Backofen und verbrennen sie nicht. Will ich sie richtig geröstet haben oder nicht? Und so kann man sich das einigermaßen mit Kaffee vorstellen, nur dass Kaffee deutlich, deutlich mehr Aromen hat. Und je nachdem, in welchem Röstgrad man sich dann befindet, auch ein ganz neues Aromenprofil sich bildet. Und da muss man halt enorm aufpassen, dass man nicht eine Minute zu lang, eine Minute zu wenig, es geht da teilweise sogar um Sekunden. Und da muss man wirklich aufpassen, weil dann hat man auf einmal ein ganz neues Produkt. Und das ist der Trick oder die Schwierigkeit, eine gleichbleibende Qualität anbieten zu können.
Das finde ich spannend. Du hast gerade gesagt, dann hat man ein ganz neues Produkt. Ist das eigentlich auch was ihr permanent macht? Entwickelt ihr neue Röstungen? Probiert ihr aus und entwickelt ja insofern ein neues Produkt, also eine neue Röstung auch permanent?
Wir haben unser Sortiment weitestgehend gefestigt. Also das bedeutet, es hat sich herauskristallisiert, welche Sorten wir am besten verkaufen und welchen Geschmack unsere Kunden haben. Beziehungsweise wir haben einen deutlichen roten Faden. Wir sind keine Rösterei, die jetzt auf neue Trends aufspringt oder neue Trends setzen möchte, sondern durch die Erfahrung oder durch unseren eigenen Geschmack, den wir haben, haben wir bestimmte Bohnen für uns entdeckt, die wir so beibehalten wollen und die vertreiben. Ab und zu kommt es mal vor, dass auch wir eine neue Bohne probieren. Wir machen Proberöstung, probieren, in welchem Röstgrad kann man die anbieten, wie weit passt es zu unserem Geschmack und verkaufen den dann als limitierte Edition beispielsweise, um einfach mal eine Abwechslung bieten zu können.
Ich habe auf eurer Internetseite gelesen, dass ihr auch Lohnröstungen macht. Also eine vage Vorstellung davon, was das ist, habe ich natürlich, aber vielleicht kannst du das einfach mal erklären, was sich hinter diesem Begriff Lohnröstung versteckt und wer da dann eure Auftraggeber sind.
Also beim Thema Lohnrösten kann sich prinzipiell jeder an uns wenden, der die gewisse Abnahmemenge von 100 Kilo, das ist das, was unser Probat rösten kann, abnehmen kann. Lohnrösten, wir als Lohnröster treten so in Funktion, dass wir für den Kunden dann seinen Wunschkaffee herstellen. Und da ist dann halt auch wieder das Thema, ob wir neue Kreationen hervorbringen oder nicht. Das funktioniert mittlerweile oder das passiert mittlerweile nur noch bei diesen Anfragen vom Lohnröster, weil da kommen wir dann auch wieder dazu, neue Bohnen zu kaufen, da der Kunde beispielsweise aus Kolumbien einen Kaffee haben will oder aus Äthiopien, den wir dann vielleicht in dem Moment nicht haben, dann kaufen wir diesen für ihn ein. Wir rösten nach seinem Wunsch, unterstützen ein bisschen durch unsere Erfahrung, was sich gut verkauft, was nicht, wie der Kaffee schmecken kann, wenn man ihn so und so röstet, aber das ist dann eine Kreation oder eine kreative Arbeit mit dem Kunden dann zusammen, wo wir dann ein neues Produkt herstellen. Das Lohnrösten ist ein Thema, was immer mehr zunimmt, da auch immer mehr Privatpersonen, die sich selbstständig machen wollen, durch Dropshipping beispielsweise, was wir auch anbieten, dann den Kaffee vertreiben wollen, ihren eigenen Kaffee, Eigenbrand sozusagen.
Mhm. Gibt es eigentlich sowas wie ein Verkaufsschlager bei euch im Sortiment? Also ein Kaffee, der alle anderen toppt und der in der Beliebtheit ganz weit vorne ist?
Ja, tatsächlich haben wir den. Das ist unser Exquisit. Das ist, wenn man unsere Tüten kennt, ist das der goldene Kaffee. Besteht aus 4 verschiedenen Bohnen, 4 verschiedenen Sorten Kaffee, hat 20% Robusta drin. Und das ist egal, ob es im Online-Shop von uns oder in der Gastronomie oder im Fachhandel oder bei den Supermärkten, das ist der Kaffee, der am meisten verkauft wird, getrunken wird und am besten sozusagen ankommt. Was nicht heißt, dass die anderen Bohnen jetzt nicht schmecken. Es ist einfach so, dass der Exquisit sehr, sehr ergiebig ist und viele Geschmäcker trifft. Dadurch, dass er halt eben durch 4 Bohnen viele Seiten bekommt.
Okay. Gibt es eigentlich einen Unterschied dann in der Beliebtheit zwischen Privatkunden und ich sage jetzt mal Profikunden aus der Gastronomie?
Nee, und das ist ja eben das Interessante, gerade der Exquisit, der wird auf jedem Verkaufsweg vertrieben, sei es im Onlineshop für den Privatkunden oder im Verkaufsgespräch an den Gastronom. Man muss bei einem Verkaufsgespräch auch immer darauf achten, wie produziert oder wie stellt der Kunde den Kaffee her. Macht er einen Filterkaffee daraus? Macht er mit dem Herdkocher? Hat er eine Siebträgermaschine, einen Vollautomaten? Da kann man das auch nochmal ein bisschen lenken. Und der Exquisit, wie anfangs schon gesagt, ist halt ein Kaffee, der sehr breit gefächert ist in seinem Profil. Und dadurch kann man immer jemanden, der halt noch nicht so viel Erfahrung hat oder nicht weiß, was er eigentlich haben möchte, den Exquisit empfehlen, weil dieser halt viele Geschmäcker trifft. Und für einen Vollautomaten super geeignet ist, für einen Siebträger genauso gut geeignet ist. Und dadurch hat man einfach immer das Richtige.
Lass uns doch mal noch ein bisschen aufs Unternehmen schauen. Wir haben schon gesagt, ihr habt 2014 in Neuss im Hafen die eigene Rösterei eröffnet. Das Gebäude war früher eine ehemalige Keramikfabrik. Es gibt das Café, ihr röstet selber. Ich habe gelesen, ihr habt ganz am Anfang sogar mal eigene Espressomaschinen gemacht. Das finde ich auch total spannend. Macht ihr das immer noch?
Also wir haben immer schon eigene Maschinen herstellen lassen, beziehungsweise designt und entworfen, und das machen wir bis heute noch. Also wir haben eine gewisse Philosophie, beziehungsweise Bazar ist ein Lifestyle, sagen wir immer sehr gerne. Wer eine Kaffeemaschine vom Bazar hat und den Kaffee von uns trinkt, der fühlt unsere Philosophie genauso, wie wir sie verkaufen wollen. Es ist ein Lifestyle, der die Kunst des Genießens einfach widerspiegelt. Das ist auch unser Slogan, dass man einfach ein paar Sekunden Ruhe, Genuss und wirklich bewusst genießt, was Kaffee eigentlich ist. Kaffee kann wach machen, Kaffee ist aber auch ein Genuss.
Ich finde, man merkt bei euch ja, bei allem, was ihr tut, diese Einstellung und diese Leidenschaft zum Kaffee, also Kaffee als Genuss und alles, was drumherum ist. In eurem Café in der Altstadt, die Möbel sind aus eigener Produktion. Wir haben gerade über die Maschinen gesprochen, die ihr selber entwerft und designt. Die Art, den Kaffee herzustellen, auf die Qualität zu achten. Also all das ist ja Kaffee als Kultur letztlich.
Mein Chef hatte ja, bevor er die Gastronomie aufgemacht hat, schon viele Unternehmen oder Unternehmungen hinter sich. Er ist leidenschaftlicher Architekt oder Innenarchitekt, Inneneinrichter und Möbeldesigner, Design an sich, und hat, wie man es im Café auch sieht, einen ganz, ganz bestimmten Touch und einen ganz bestimmten Stil. Und dieser, der zieht sich durch das Café, durch die Rösterei. Man erkennt immer, wo wir mal waren, wo wir unsere Spuren sozusagen hinterlassen haben. Das meine ich halt eben auch mit Lifestyle. Wir produzieren nicht nur Kaffee zum Verkaufen, damit wir halt als Unternehmen kommerziell tätig sein können und gewinnmaximiert arbeiten, sondern wir wollen ein Gefühl von Leben, also von Lebensstil verkaufen, vermitteln. Und das durch die Gastronomie, durch den Endverbraucher, egal durch wen, er soll dieses Gefühl bekommen, ein Teil von dieser Bazar Republik, sage ich mal, von dieser Familie zu sein. So sehen wir nämlich auch jeden Kunden. Unser Kunde ist nicht unser Kunde, sondern ein Partner.
Hm, ja, toll. Ihr habt, das habe ich jetzt ein paar Mal ja schon gesagt, ihr habt das Stammhaus in der Altstadt. Ihr habt auch, ihr seid am Flughafen vertreten in Düsseldorf mit einer Bar, mit einer Kaffeebar. Gibt es eigentlich auch dann die Idee zu sagen, wir, ja, neudeutsch würde man sagen, skalieren das hoch, ne? Also weitere Läden aufzumachen, vielleicht in andere Städte auch zu gehen?
Ich sag mal, wir sind kleiner geworden. Wir hatten 96 halt unser eigenes Café gegründet und über die Jahre hinweg immer mehr Standorte gehabt. Beispielsweise in Düsseldorf bei der Berliner Allee, in dem alten Sparkassengebäude, waren wir auch eine Zeit lang mit einer Gastronomie drin. In der Schlüterstraße bei der Metro, jeder kennt bestimmt das Dritan, das war früher auch mal das Bazar-Café. Und wir haben uns immer mehr zurückgezogen von den Märkten, Thema Gastronomie, um uns fokussierter auf die Rösterei und bestimmte Themen konzentrieren zu können. Weil alles, was zu groß wird, wird unübersichtlich, wird kommerziell und das sind einfach nicht wir. Und da haben wir irgendwann gesagt, so, es ist ein Punkt angekommen, wo wir ein bisschen wieder zurückschalten müssen, damit wir unsere Philosophie und uns treu bleiben können. Weil es gibt mittlerweile viele Trends im Bereich Kaffee. Kaffee kommt momentan enorm wieder zurück, vor allem auch der Siebträger und Third Wave ist zum Beispiel ein Riesenbegriff für viele Leute mittlerweile. Und egal welcher Kaffee da war, sei es der Starbucks-Kaffee mit den Sirups und zusätzlichen Geschmäckern, wir sind immer unserem Faden treu geblieben. Also immer unserer Philosophie von italienischem Trommelröstung, von einer Schonröstung, von einem dunklen Profil der Bohne selber. Und davon werden wir auch nicht abweichen.
Hm, ja. Ja, das ist quasi so ein Bekennen zu den eigenen Wurzeln, um die eigene Idee auch wirklich umsetzen zu können letztlich.
Genau, wir haben einen Anspruch an uns selber oder beziehungsweise an unsere Kaffeebohne und den versuchen wir, beziehungsweise schaffen wir auch, durchzusetzen. Also wir passen uns keinem Trend an, wir sind ein Lifestyle-Unternehmen und dabei werden wir immer bleiben. Und entweder teilt man diesen Lifestyle, versteht ihn, macht mit oder man sucht sich halt was anderes. Aber da sind wir auch jetzt nicht, sage ich mal, böse, wenn jemand dann halt was anderes trinken möchte. Das ist das Schöne an Kaffee. Es ist so vielseitig, also dieses Getränk ist so vielseitig, dass für jeden etwas dabei ist. Deswegen sage ich auch immer, es gibt niemanden auf der Welt, der keinen Kaffee trinkt. Weil es so viele Getränke mit Kaffee gibt, man hat einfach nur noch nicht den richtigen für sich gefunden, sage ich immer.
Hm. Jetzt hast du gerade gesagt, eigentlich ist jeder Mensch auf der Welt Kaffeetrinker. Ich frage trotzdem mal, ist Kaffeetrinken oder jeder von euch bei Bazar wird Kaffeetrinker sein oder gibt es etwa auch Teetrinker bei euch?
Teetrinker, wenn jemand krank ist, trinkt jemand Tee, sagen wir so. Wenn jemand aber gesund ist, bleibt er beim Kaffee.
Ah ja, sehr gut. Lass uns mal nochmal auf den Vertrieb gucken. Wie ist das? Spielen für euch Supermärkte eine Rolle, dass ihr darüber auch den Kaffee vertreibt, vielleicht auch regional begrenzt, aber als ja letztlich als Vervielfältiger?
Dadurch, dass wir früher halt etwas größer gewesen sind und mittlerweile halt ein bisschen kleiner geworden sind, haben wir uns auf die Regionalität konzentriert. Wir haben gemerkt, dass man nicht international groß sein muss, sondern dass man erstmal vor sich bei der Haustür kehren sollte, sage ich mal. Und NRW ist ein dicht bevölkertes Bundesland. Und warum sollen wir denn den Kaffee nach Österreich, Schweiz, Niederlande vertreiben, wenn wir vor der Tür ganz viele potenzielle Kunden oder Bedürfnisse stillen können, die halt da sind? Seit 2019 sind wir auch bei Edeka im Rheinkreis Neuss und in Düsseldorf vertreten. Das Ganze fing an, da Edeka aus bester Nachbarschaft gegründet hat. Das ist ein Regal, bei dem regionale Produzenten drin sind. Und Düsseldorf-Neuss sind wir vertreten, dadurch, dass wir halt ein Düsseldorfer Neusser Unternehmen sind. Und das spiegelt einfach auch wieder so die Philosophie bei uns wieder. Das Regionale, das qualitativ Hochwertige, gepaart mit einem super starken Partner, Edeka, der ja bekannt ist dafür, bei den Märkten halt auch ein bisschen eher auf die Qualität zu achten als andere Märkte, dadurch sind wir auch immer mehr in die Märkte reingekommen. Also eine Tür hat dann die andere geöffnet und wir sind ein bisschen von der Gastronomie, die wir immer noch beliefern, die immer noch ein großes Standbein von uns ist, weggekommen und vertreiben den Kaffee auch über viele andere Wege, wie beispielsweise die Märkte.
Ja, und wenn du hast gerade von anderen Wegen gesprochen, das wird auch das Online-Geschäft sein. Da ist es beim Kaffee nicht anders als bei anderen, ich nenne es jetzt mal Konsumgütern auch, oder? Der Online-Bereich ist auch wichtig.
Wir haben unseren eigenen Online-Shop, das stimmt. Den haben wir aber schon, seitdem es den Vertrieb gibt, haben wir unseren Online-Shop, bei dem, sei es der Gastronom, wenn er online bestellen möchte, anstatt am Telefon oder per Mail, kann er auch über den Online-Shop gehen. Aber hauptsächlich ist das für die Endkonsumenten, für den Endverbraucher und für Leute, die uns noch nicht kennen, mal reinzustöbern, wer wir überhaupt sind. Weil man bei unserer Internetseite auch unsere Philosophie oder unsere Entstehung nachlesen kann. Und wir sind nicht nur, wie gesagt, eine Rösterei, die online den Kaffee verkauft oder über die Märkte den Kaffee verkauft, sondern auch das Thema, was ich ja vorher angesprochen hatte mit dem Lohnrösten und dem Dropshipping, ist ein Verkaufsweg, der immer mehr dazu gewinnt. Da steht zwar dann nur drauf, hergestellt von Bazaar und mit einem eigenen Label von dem eigenen Kunden dann, aber auch das ist ein Vertriebsweg, weil wir sind jetzt nicht darauf aus, überall unser Brand drauf zu klatschen und zu sagen, das ist unseres, sondern wir wollen halt eine Qualität rausbringen.
Okay, jetzt musst du mir zum Schluss natürlich noch die Königsfrage beantworten. Für viele wird das jetzt nah an der Religion wahrscheinlich sein, nämlich die Frage danach, womit und wie mache ich denn eigentlich den perfekten, den besten Kaffee? Also, es gibt die Siebträger, es gibt Kapselmaschinen, es gibt Filtermaschinen, es gibt Vollautomat, es gibt French Press, den kleinen Espresso-Kocher auf der Herdplatte. Wie kriege ich den besten Kaffee hin?
Eine Sache, die der Endverbraucher halt verstehen muss, ist, dass um einen richtig hochwertigen Kaffee trinken zu können, der Siebträger und eine Mühle unerlässlich ist. Die Kaffeebohne hat ein riesen Aromenprofil mit ganz vielen ätherischen Ölen, die man nur herausgefiltert bekommt, wenn man den Kaffee fein genug mahlen kann. Da kommt die Mühle halt ins Spiel und diesen fein gemahlenen Kaffee auch vernünftig extrahieren kann. Und es gibt keinen Vollautomaten und auch keinen Herdkocher oder Filter schon mal gar nicht, der den Kaffee so extrahieren kann wie ein Siebträger. Dadurch, dass wir diese Pumpe und den Druck und die Temperatur haben, ist das einfach ein Meilenstein, was den Geschmack angeht. Wir müssen Kaffee bei einer ganz gewissen Temperatur, einem ganz gewissen Druck laufen lassen, damit wir die ätherischen Öle rausbekommen. Und der Endverbraucher muss sich jetzt keinen Siebträger kaufen, um Kaffee genießen zu können. Ich sage immer, die Mühle ist das Wichtigste. Frisch gemahlener Kaffee ist das A und O. Bevor ich mir einen Siebträger hole, hole ich mir immer erst eine Mühle. Lieber den Filterkaffee mit einer Mühle, anstatt einen Siebträger mit vorgemahlenem Kaffee.
Okay, verstehe. Ja, dann ist das eine schlechte Nachricht für mich, weil dann kann ich es nicht zu Hause auf die Gerätschaften schieben, wenn der Kaffee mal wieder schlecht geworden ist. Wir haben nämlich sowohl die Mühle als auch den Siebträger. Das heißt, es ist dann alleine meine Schuld.
Das würde ich so nicht sagen, weil die Einstellung das A und O ist. Und jede Bohne hat eine andere Temperatur, also eine andere Brühtemperatur und einen anderen Mahlgrad. Und auch jede Bohne an sich, je nachdem welche Ernte oder welche Röstung, welche Charge-Nummer es ist, kann abweichen voneinander. Auch die Außentemperatur spielt dann mit rein. Es sind viele Faktoren, die Einfluss darauf nehmen, wie der Espresso am Ende rausläuft. Und bis man das alles verstanden hat, sind einige Kilos an Kaffee dann durchgelaufen.
Ah ja, das ist total spannend. Dennis, vielen, vielen Dank für die Infos. Ich kann eigentlich da dann nur empfehlen, dass jeder einfach mal bei euch vorbeigeht, den Kaffee probiert und am besten eine Packung mit nach Hause nimmt, um dann zu Hause an der perfekten Zubereitung zu feilen. Vielen, vielen Dank. Ich werde auf jeden Fall morgen früh beim Kaffee machen an dich denken, glaube ich.
Ich danke für die Einladung und dass wir uns unterhalten konnten. War sehr angenehm. Danke.
Wirtschaft Düsseldorf unplugged.
Ja, das war's für heute wieder mit mir und mit unserem Podcast. Ich freue mich sehr, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Dann gibt's eine neue Folge von Wirtschaft Düsseldorf unplugged.